Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Morgen zum heutigen Gottesdienst am zweiten Sonntag vor der Passionszeit. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie und euch mit dem Wochenspruch für die neue Woche aus Hebräer 3, Vers 15, wo es heißt: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zunächst ein paar kurze Hinweise. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Arbeit des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Im Anschluss an den heutigen Gottesdienst laden wir herzlich ein zum Kirchencafé. Da schon mal vorab herzlichen Dank an alle, die dafür was zu essen und zu trinken mitgebracht haben heute Morgen. Und am kommenden Sonntag, da gibt es dann einen besonderen gemeinsamen Gottesdienst für unsere drei Gemeinden zusammen, der um 10 Uhr hier auf der Neukirch stattfindet, und zwar mit der Westerwälder Mundartband Hope 5015 aus Weitefeld und Derschen, bei dem wir sowohl die Musik als auch die Verkündigung über weite Strecken auf Wellerblatt erleben. Ich glaube, vor 2 Jahren, habe ich gehört, waren die schon mal da gewesen und kam, glaube ich, ungeheuer gut an. Ich habe nächste Woche Gottesdienst in Waldschein in Rodenroth. Ich kann leider nicht dabei sein, hätte es auch gern miterlebt. Sie können es miterleben, hoffentlich größtenteils. Deswegen herzliche Einladung, nächster Sonntag, 10 Uhr. Jetzt singen wir als erstes gemeinsames Lied aus dem Liederheft EG Plus, das Lied Nummer 143, Behutsam leise nimmst du fort. Ich weiß gar nicht, wie bekannt das Lied hier ist, weil es noch eher unbekannt ist, dann lernen wir es jetzt gemeinsam.
Thank you.
Wir sprechen als Eingangspsalm im Wechsel Verse aus Psalm 119 im Gesangbuch Nummer 748 unter der Überschrift Erhalte mich, Herr, durch dein Wort, dass ich lebe. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten. Verlass mich nimmermehr. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen. Herr, unser Gott, auch wir sind oft verstockt und wollen nicht wahrhaben, dass du etwas anderes von uns erwartest, als das, was wir selber für richtig halten. Darum kommen wir nun zu dir und bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Darum Lob singet dem Herrn, kommt, erhebet seinen Namen. Wir beten. Herr Jesus Christus, durch dein Leiden und Sterben offenbarst du uns deine unendlich große Liebe. Keine Tiefe des menschlichen Daseins ist dir fremd geblieben. Darum danken wir dir, dass du uns so unendlich nahe gekommen bist und immer noch nah bist. Amen.
Als Lesung lese ich aus Lukas 8, die Verse 4 bis 15. überschrieben mit vom Sämann. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben, in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Felsen sind, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Aufrechnung fallen sie ab. Was aber unter den Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens, und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld vom Sehen und Hören. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lassen Sie uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied: Herr, für dein Wort sei hochgepreist, steht unter der Nummer 196 im evangelischen Gesangsbuch, die Strophe 1 bis 4. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigttext ist genau genommen eigentlich der Predigttext vom nächsten Sonntag. Aber da kommt ja hier die Mundartgruppe Hope 5015. Die werden sicherlich dann immer zwischen ihren Liedern einige kurze Message-Inputs dann weitergeben und nicht über den heutigen Predigttext dann sprechen. Deswegen habe ich mir erlaubt, schon den Text vom nächsten Sonntag auf heute vorzuziehen. Und der Text steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 18 in den Versen 31 bis 43. Und dort lesen wir Folgendes. Jesus nahm zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber voran gingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr, unser Gott, segne du unser Reden und unser Hören. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, liebe Gemeinde, schon bald stehen wir wieder an einem Wendepunkt im Kirchenjahr. Denn am übernächsten Mittwoch, dem sogenannten Aschermittwoch, beginnt bereits die Passions- und Fastenzeit. 7 Wochen der Besinnung und des Nachdenkens über den Leidensweg Jesu liegen dann vor uns. In früheren Zeiten war das sogar eine Fastenzeit im ganz wörtlichen Sinne, ähnlich wie der Ramadan bei den Muslimen noch heute. Und so ist es eigentlich kein Wunder, dass spätere Generationen für die Tage unmittelbar vor der Fastenzeit den Karneval erfunden haben. Bevor diese 7 Wochen der Entbehrung beginnen, da toben wir uns nochmal so richtig aus und lassen die Sau raus. So entstand die Faschings- und Karnevalszeit. Und die anschließende Fastenzeit, die wurde dann aber auch wirklich ernst genommen und eingehalten. Wurde, wohlgemerkt. Denn irgendwann kehrte sich die frühere Praxis regelrecht in ihr Gegenteil um. Die Fastenzeit als die ursprünglichere Zeit, die verlor mehr und mehr an Bedeutung und wurde kaum noch als solche begangen. Und die ursprünglich eigentlich sekundäre Karnevalszeit, die blieb bestehen und wurde letztlich immer mehr zum Selbstzweck. Dass Karneval und Fasching an Aschermittwoch vorbei ist, das wissen wir zwar alle noch, aber dass an diesem Tag eigentlich in erster Linie die Passionszeit beginnt, und dass diese Passionszeit ursprünglich eigentlich eine Fastenzeit war, das wissen heutzutage immer weniger. Leider. Aber immerhin gibt es seit einigen Jahren doch auch Anzeichen dafür, dass immer mehr auch evangelische Christen die Fastenzeit wieder ganz neu entdecken. 7 Wochen ohne, so nennt sich eine Aktion, die in diesem Jahr bereits zum 43. Mal stattfindet und die von Jahr zu Jahr mehr Anhänger findet. Mittlerweile sind es alljährlich bereits über 2 Millionen Menschen, die sich an dieser Aktion beteiligen und dabei mitmachen. Bei dieser Aktion geht es darum, neue Formen des Fastens oder besser gesagt des Verzichts zu entdecken und auszuprobieren. Im Klartext heißt das dann zum Beispiel, wir verzichten während der Passionszeit von Aschermittwoch bis Ostern für 7 Wochen auf etwas, worauf wir ansonsten eigentlich nur ungern verzichten würden. Das könnte dann im Einzelfall zum Beispiel heißen, 7 Wochen ohne Alkohol oder 7 Wochen ohne Süßigkeiten, 7 Wochen ohne Fleisch auf dem Teller oder auch 7 Wochen ohne Fernseher oder 7 Wochen ohne Handy und soziale Netzwerke. Und das Motto der Fastenaktion von 7 Wochen ohne lautet in diesem Jahr 7 Wochen ohne Härte und stattdessen mit Gefühl. Der Fantasie sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Nur ein echter Verzicht sollte es schon sein. Ziel dieser Aktion ist es einerseits, den Leidensweg Jesu bewusster zu erleben und nachvollziehen zu können. Denn wer selber bewusst auf etwas ihm sonst sehr Wichtiges verzichtet und damit auch wirklich Entbehrungen auf sich nimmt, dem fällt es auch leichter, das zu verstehen und zu würdigen, was Jesus damals für uns auf sich genommen und durchgemacht hat. Und zum anderen hat der lohnende Verzicht während der Passionszeit zugleich zur Folge, dass wir dadurch entweder Zeit oder Geld sparen oder auch beides. Die gewonnene Zeit können wir dann beispielsweise dazu nutzen, uns während der Passionszeit intensiver mit der Bibel zu beschäftigen und uns mehr Zeit für das Gebet nehmen. Oder wir können sie einsetzen für unsere Mitmenschen, sei es für unsere Familie, die sonst oft zu kurz kommt, oder für Menschen, die ganz konkret unseren Beistand und unsere Hilfe brauchen und denen auch durchaus Geld, das wir durch das Fasten sparen, zugute kommen könnte. Eine solche Aktion, 7 Wochen ohne was auch immer durchzuhalten, ist durchaus kein Kinderspiel. Und manch einer, der sich zu viel vornimmt, bricht sie auch frustriert und vorzeitig wieder ab. Wer sie aber durchhält, der wird merken, dass er zur Passionszeit einen ganz neuen Zugang gewinnt. Und einen solchen neuen Zugang, den wünsche ich uns allen. Wir können natürlich auch die Passionszeit sein lassen. Feiern Fasching noch kräftig mit oder auch nicht und verstehen den Aschermittwoch allein als Schlusspunkt der Karnevalstage. Ja, vielleicht geht sogar der Karfreitag spurlos an uns vorüber und wir steigen erst an Ostern wieder ins Kirchenjahr ein. Und sei es auch nur, um mit unseren Kindern oder Enkelkindern Ostereier zu suchen. Passionszeit, nein danke, oder Passionszeit ohne Fastenzeit, so könnte man diese Haltung kurz und knapp auf den Punkt bringen. Und wer diese Haltung an den Tag legt, der befindet sich sogar in bester Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft der Jünger Jesu. Denn auch die wollten die Passionszeit damals eigentlich lieber ausfallen lassen, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Und Jesus selbst hatte es alles andere als leicht, sie von diesem Standpunkt abzubringen. Wie wenig die Jünger zunächst von Jesu Passion begriffen haben, Davon haben wir in unserem Predigttext aus Lukas 18 schon einiges gehört. Und diese Leidensankündigung durch Jesus gegenüber seinen Jüngern war ja keineswegs die erste. Es war vielmehr bereits das dritte Mal, dass er der Jünger auf das hinweist, was ihm unmittelbar bevorsteht. Und doch, so lesen wir, begreifen sie noch immer nichts von dem, was Jesus ihnen hier versucht klarzumachen. Sie glauben doch schließlich an ihn. Sie glauben fest daran, dass er der von Gott verheißene Messias ist. Und dieser Messias, so glauben und hoffen sie, wird der Herrschaft der Römer ein Ende bereiten und wird stattdessen sein eigenes Reich, oder besser gesagt Gottes Reich, aufrichten. Dass er stattdessen festgenommen und hingerichtet werden soll, das passt nun ganz und gar nicht zu ihren Erwartungen, die sie an Jesus haben. Und doch ist es genau der Weg, den Jesus gehen will und gehen muss. Der Weg, den Gott selbst für ihn vorgesehen hat und der bereits im Alten Testament vorgezeichnet ist. Seht, so sagt Jesus deshalb zu ihnen, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Heute oder überhaupt im Nachhinein wissen wir spätestens seit Ostern, dass tatsächlich alles so eingetroffen ist, wie es Jesus vorhergesagt hat. Wir sind also heute schlauer als seine Jünger damals bei seiner Leidensvorhersage. Oder besser gesagt, wir sollten es eigentlich sein. Ob wir es wirklich sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Dass Jesus seinen Gegnern überantwortet wurde, dass er verspottet, misshandelt und angespien wurde, ans Kreuz geschlagen wurde und am dritten Tag wieder auferstand, das wissen wir. Das haben wir seinen Jüngern zum damaligen Zeitpunkt also voraus. Aber wenn wir dann weiterfragen, warum musste das alles so kommen? Dann geht es doch vielen ähnlich wie Jesu Jüngern damals. Da herrscht oft großes Unverständnis und Ratlosigkeit. Auch unter denen, die sich intensiv mit den Passionsgeschichten der Evangelien beschäftigen. Dass Jesus sich Feinde gemacht hat, das ist nicht zu übersehen. Und zwar sowohl bei den frommen Juden, die ihn für einen Gotteslästerer hielten, als auch bei den Römern, für die er als der sogenannte neue König der Juden, als potenzieller Aufrührer und somit als Staatsfeind galt. Aber dass Gott selber hier seine Finger im Spiel hat, dass es letztlich sein eigener Ratschluss war, der Jesus ans Kreuz gebracht hat, das zu glauben, das fällt vielen doch extrem schwer. Jesu Botschaft, also das, was er uns über Gott und uns selber gesagt hat, das bringt uns ins Nachdenken. Seine Auferweckung, die schenkt uns Hoffnung, auch und gerade im Blick auf unseren eigenen Tod und den Tod von Menschen, die uns nahe standen. Aber sein grausamer Kreuzestod, der noch dazu nach Gottes Ratschluss eingetreten sein soll, das passt so ganz und gar nicht in unser Gottes- und Weltbild. Damit tun wir uns doch eher schwer. Aber doch hat Gott genau diesen Weg gewählt, um uns zu erlösen, um uns wieder mit sich ins Reine zu bringen. Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt, so schreibt es der Apostel Paulus im Römerbrief. Und das ist nach wie vor das Zentrum unseres Glaubens. Denn so entspricht es Gottes Heilsplan. Ein Heilsplan, der uns zunächst einmal vielleicht eher grausam und unverständlich erscheint. Ein Plan, den unser Verstand nicht wirklich nachvollziehen kann, sondern allein unser Glaube der sich auf dieses Heilshandeln Gottes einlässt und sich davon prägen lässt. Weil er irgendwann erkennt, dass Jesus nicht zuletzt auch meinetwegen dort am Kreuz hing. Wegen mir und meiner Schuld, für die er dort gestorben ist. Wie gesagt, am übernächsten Mittwoch beginnt die Passionszeit. Eine Zeit, in der wir versuchen können, dem Geheimnis des Weges Jesu ein wenig näher zu kommen, indem wir selbst für 7 Wochen den Weg des Verzichts wählen. Und zugleich eine Zeit, die wir dazu nutzen können und eigentlich auch nutzen sollten, uns in die biblischen Berichte von Jesu Leidensweg zu vertiefen. Und wenn wir die 7 Wochen von Aschermittwoch bis zum Osterfest auch tatsächlich derart gestalten und nutzen, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir dem Geheimnis der Passion Jesu doch ein gutes Stück näher kommen. Und wenn wir uns diesem Geschehen vorurteilsfrei, betend und ehrlich suchend nähern, dann kann und dann wird es uns letztlich sicher ganz ähnlich ergehen wie dem Blinden am Ende unseres heutigen Textes. Denn dann werden auch uns, zumindest im übertragenen Sinne, die Augen aufgetan. Und dann können auch wir Jesus sehen und annehmen, so wie er wirklich ist. Dann werden auch wir sehend, weil unser Glaube uns geholfen hat. Und zwar zu nichts und nichts, zwar nicht zuletzt auch mit der Konsequenz, dass wir Gott ebenso wie der Blinde in unserem heutigen Text loben und preisen können. Und dass wir Jesus gerne und von ganzem Herzen nachfolgen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen aus dem Roten Gesangbuch von Lied Nummer 441, Du höchstes Licht, du ewiger Schein, die Strophen 1 bis 5. Wir erheben uns zum Gebet. Guter Gott, nimm von uns unsere Blindheit und unsere Glaubensschwäche. Lass uns erkennen, wo und wie du uns in Liebe begegnest. Hilf uns, dass wir dich und auch unser eigenes Leben mit neuen Augen sehen können. Und zwar letztlich mit deinen Augen. Lass uns erkennen und begreifen, wie sehr du uns liebst und wie du dir unser Leben eigentlich gedacht hast. Wir bitten dich für alle Krisen und Kriegsgebiete unserer Erde, für alle Menschen, die bedroht sind an Körper und Seele, für alle, die nachts keinen Schlaf finden und am Tag keine Nahrung. Sei du selbst ihnen ein Rettungsanker und schenke ihnen Beistand und Hilfe. Und stehe auch all denen bei, die schwer krank sind oder um einen lieben Angehörigen trauern, der von uns gegangen ist. Sei du ihnen ganz nahe und zeige zugleich auch uns, wie wir für sie da sein und ihnen beistehen können. Guter Gott, wir bitten dich für uns alle. Schenke uns offene Augen und offene Herzen für die Menschen, die uns brauchen. Und hilf uns allen dabei, als mit dir versöhnte Menschen, auch selber zu mehr Versöhnung in unserer so zerstrittenen Welt mit beizutragen. Mach uns zu Boten deines Friedens und deiner Versöhnung. Schenke uns auch in der neuen Woche deinen Segen und dein Geleit. Und hilf uns zugleich dabei, auch selber im Rahmen unserer Möglichkeiten für andere Menschen zum Segen zu werden. Und alles das, Herr, was uns heute Morgen noch ganz persönlich bewegt und beschäftigt, wollen wir dir nun noch ein jeder für sich in der Stille sagen. Und gemeinsam beten wir weiter, so wie es uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. uns erheben und unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.